Herzlich willkommen bei High Running, deinem High Rocks und Running Podcast mit Profisportler Alexander. Er gehörte zu den schnellsten 400-Meter-Läufern Europas und zählt heute zu den gefragtesten High Rocks Coaches. Wenn du schneller werden willst, deine Performance verbessern möchtest und wissen willst, wie Profis wirklich trainieren, dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Insights, Unterhaltung und eine gewaltige Portion an Motivation. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen im High Running Podcast, dass ich das jetzt mal so anmoderieren darf. Für alle, die mich schon kennen und die vielleicht vom Schnellerwerden Podcast kommen, beim Schnellerwerden Podcast, um es kurz vorwegzunehmen, gibt es jetzt gerade eine kleine Sommerpause. Das heißt, wenn ihr vom Laufen kommt oder wenn Laufen euch interessiert, könnt ihr auch gerne mal im Schnellerwerden-Podcast reinhören und mal die letzten 130 Folgen streamen. Da habe ich alles rund um das Thema Laufen und Schnellerwerden erzählt und ein bisschen Motivation. Aber jetzt bin ich quasi hier zurück. Am 19.01. gab es die erste Folge vom High Running Podcast, wo ich mich mal kurz vorgestellt habe. Aber jetzt starten wir richtig durch, denn es gibt wahnsinnig viele Themen, gerade im hybriden Sport, im High-Rocks-Training, im laufspezifischen High-Rocks-Training. Und da kann man eine ganze Menge falsch machen, aber auch viele Dinge richtig machen. Und ich möchte euch einfach auf dieser Reise begleiten und euch Tipps geben, Tricks geben und was alles, was dazugehört. Ne? Trainingsempfehlungen, vielleicht ist der ein oder andere, der noch ein gutes Coaching sucht und sagt, hey, ich sollte das Ganze vielleicht ja mit einem Coach starten. Vielleicht brauche ich doch ein bisschen Unterstützung. Und heute möchte ich über die 10 Fehler sprechen, über 10 gravierende Fehler, die man beim High-Rocks-Training falsch machen kann oder die vielleicht viele auch schon falsch gemacht haben, beziehungsweise was kann man eigentlich stattdessen tun, um halt eben diese Fehler zu vermeiden, um am Ende des Tages wirklich ein gutes Training absolvieren zu können und um tatsächlich im High-Rocks-Game, im hybriden Sport, da wirklich ja besser zu werden. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Man könnte die Folge auch nennen, die 10 größten High Rocks Trainingsfehler, warum viele trotz viel Training nicht besser werden. Und das fällt mir immer wieder auf. Also es kommen ja auch wahnsinnig viele Leute ins Coaching, die vielleicht an einem Punkt angekommen sind, wo sie eigenständig nicht mehr weitergekommen sind, wo die Zeit vielleicht nicht besser geworden ist, wo man vielleicht eine Verletzung hat oder wo man einfach merkt, ich trainiere vielleicht, aber irgendwie ist das vielleicht das falsche Training, es passt nicht zu mir und meinem Körper oder es sind vielleicht andere Punkte, die einen dazu bewegt haben, mal Dinge jetzt anders machen zu wollen. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass viele eben oft den gleichen Fehler machen. Und ich habe einfach mal jetzt so 10 Punkte mitgebracht, die mir in letzter Zeit wahnsinnig aufgefallen sind. Und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Fehler wieder oder vielleicht bist du an dem Punkt schon gewesen, hast die Dinge anders gemacht und hast erstmal gemerkt, oh ja, manchmal weiß man ja auch nicht. Manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also das Internet ist voll. Wir haben überall, postet jeder seine Empfehlung, jeder macht ein anderes Training und überall nimmt man irgendwie so ein paar Stücke vom Kuchen mit auf. Und am Ende merkt man, irgendwie schmeckt der Kuchen aber dann doch nicht so gut, weil ich von jedem irgendwas aufgegriffen habe und letztendlich passen die Zutaten nicht zusammen. Und ja, es wird ungenießbar. Und fangen wir direkt vorne an. Der größte Fehler oder Fehler Nummer 1 sind nur standardisierte Workouts-Ballern. Was meine ich damit? Also, versteht mich da nicht falsch. Es gibt oder alles hat seine Daseinsberechtigung. Und wenn wir uns jetzt mal in den ganzen Gyms umgucken, die verschiedene High-Rocks-Classes anbieten. Das heißt, du gehst an einem Dienstag, an einem Montag, an einem Mittwoch, gehst du ganz normal ins Gym und da gibt es eine High-Rocks-Klasse, die angeboten wird. Wie viele nehmen da in der Regel teil? Keine Ahnung, zwischen 10 bis 20 Leute nehmen daran teil und dann wird ein bestimmtes Workout durchgeballert. Jetzt muss man natürlich auch sich die Frage stellen, in welcher Intensität mache ich das Workout? Manchmal haben wir die Dinge ja einfach vorgegeben. Wir haben manchmal ein M-Rap vorgegeben, ne? Also wie viele Runden, also as many rounds as possible, wie viele Runden schaffen wir in einer vorgegebenen Zeit. Manchmal haben wir auch I go, you go, ne? Also man teilt sich die Station. Aber letztendlich muss man sich immer am Ende des Tages fragen, was soll mir dieses Training bringen? Also das größte Problem ist, dass sich solche Workouts tatsächlich oft müde machen, also eine hohe Belastung haben, also dein Fatigue ist extrem hoch, aber du hast eben nicht gezielt trainiert, sondern du hast dich einfach massiv zerstört und bis an dein Limit gegangen. Und wenn jedes Workout dich zerstört, aber keinen klaren Fokus hat, wie zum Beispiel, um was kümmern wir uns heute? Trainieren wir heute unsere Schwelle? Trainieren wir heute unsere VO2 Max? Trainieren wir heute unsere Kraftausdauer? Trainieren wir heute unser Compromised Running? Trainieren wir heute unsere Technik? Oder trainieren wir heute unser Pacing? Wenn das nicht klar strukturiert ist oder klar vorgegeben ist, dann sammelst du im Prinzip nur Müdigkeit. Ja, deine Beine werden müde, du bist müde, aber du hast eben keine spezifische Verbesserung hervorgeführt oder herbeigeführt. Am Anfang ist das auch gar nicht so schlimm, weil wenn man noch nie High Rocks gemacht hat und in diese Workouts einstartet, dann sind die immer anstrengend. Die sind immer schwer, man hat vielleicht noch nie so trainiert, man hat vielleicht noch nie diese Kombination gehabt zwischen Laufen und funktionellem Part. Manche kommen vielleicht auf dem reinen Kraftsport, manche kommen nur aus dem Laufen und wenn dann irgendwie beide Elemente zusammenkommen, dann merkt man erstmal, mein Herz-Kreislauf-System kommt gar nicht so richtig hinterher und auch meine Beine sind vielleicht relativ schnell müde. So geht's am Anfang vielen. Aber wenn du jetzt schon länger dabei bist und du dich fragst, wie spezifisch trainierst du eigentlich? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich gehe jetzt dreimal zum HYROX-Kurs, dann kann man sagen, du trainierst dreimal in der Woche, aber du trainierst dreimal im Prinzip unspezifisch. Und wenn du wirklich besser werden willst, musst du anfangen, eben spezifisch zu trainieren. Und das merke ich, dass viele immer in die HYROX-Kurse laufen und sich da richtig abschießen und sagen, boah, heute habe ich richtig viele Kalorien verbrannt, boah, heute bin ich richtig oft im roten Bereich gewesen. Das war richtig anstrengend, das hat sich richtig gut angefühlt und ich bin K.O. und das war ein richtig geiles Training. Training muss nicht immer am Limit sein. Training muss dich nicht immer völlig zerstören. Training muss, wie gesagt, eben gezielt sein. Und das ist mein erster Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, denn wenn du nur standardisierte Workouts machst, dann kommst du bis zu einem gewissen Punkt, kommst du weit und danach ist jeder Mensch ist grundsätzlich immer individuell. Und was du dich immer fragen musst, nach jedem Training, was oder für was war dieses Workout, was du heute durchgezogen hast, sinnvoll? Was haben wir damit trainiert? Und beispielsweise in meinen Trainingsplänen oder in meinen Coaching-Sessions, wenn die Athleten ihren Plan haben, dann steht da sowas wie bei zum Beispiel eine HYROX Threshold Session. Also eine Schwelleneinheit. Oder es ist konkret vorgegeben, eine HYROX VO2 Max Einheit. Oder es gibt auch manchmal standardisierte oder einfache Workouts, die zusammengestellt sind, ja, um vielleicht einfach mal eine Abwechslung reinzubekommen. Aber es muss bei jedem Athleten, muss ein Ziel dahinter stecken, was wir erreichen wollen. Und man kann eben nicht nur Schwelle trainieren über Schwellenläufe, sondern wir können natürlich auch die Intensität so wählen in unseren Workouts, die wir machen, dass man damit gezielt halt eben Schwellentraining innerhalb der Kraftsession macht. Und das ist total wichtig. Und deswegen Punkt Nummer 1, mache nicht nur standardisierte Workouts. Fehler Nummer 2. Es gibt keine Wochenstruktur, es gibt keinen Plan, es gibt keinen Makro, keinen Meso und keinen Mikrozyklus. Was bedeutet das? Viele trainieren komplett nach Gefühl. Versteht mich auch da wieder nicht falsch. Gefühl ist super. Auf der einen Seite, wenn wir auf unser Körpergefühl hören, vorausgesetzt, wir können unseren Körper gut einschätzen. Wenn ich jetzt Anfänger bin und sowas noch nie gemacht habe, dann kann ich das vielleicht noch gar nicht so gut. Dann ist das Körpergefühl vielleicht gar nicht so verlässlich. Aber viele trainieren halt eben so, auch heute bin ich motiviert, heute trainiere ich besonders hart. Morgen bin ich vielleicht müde, wenn ich müde bin, gehe ich vielleicht gar nicht oder ich mache nur locker. Und übermorgen ist wieder irgendein Kurs, da mache ich sowieso immer mit, der hat eigentlich auch keine Struktur und der ist mal hart, mal vielleicht nicht so hart. Ja. Und was fehlt da? Das ist einfach der Zyklus fehlt. Ja. Also haben wir eine Progression im Training, haben wir Woche für Woche eine Steigerung, wann kommt unsere Entlastungswoche? Und eine gute Trainingswoche hat immer eine Struktur. Die hat immer beispielsweise einmal einen Intervalllauf. Dann hat sie vielleicht einmal einen lockeren Lauf in Zone 2, Grundlagentraining. Dann gibt es vielleicht einmal eine Kraftsession. Dann gibt es vielleicht eine High-Rock-spezifische Session. Und dann gibt es vielleicht ein Compromised Running Session oder vielleicht ein ganz, ganz langes Workout. Und dazwischen haben wir vielleicht auch noch viel Mobility. Ne? Aber viele haben das gar nicht so strukturiert. Die gehen, wie gesagt, dreimal ins Gym, schießen sich da dreimal ab. Dann haben sie dreimal knallhart trainiert, sich eigentlich aus dem Leben geschossen. Hätten sie vielleicht zwei davon deutlich entspannter gemacht und dafür vielleicht noch eine andere zusätzliche, die aber dann gezielt, dann wäre das Endresultat beim Wettkampf vielleicht, klar, ich habe keine Zauberkugel, wo ich reingucken kann, aber die Erfahrung bringt das mit sich, dass man, wenn man es einfach vernünftig macht mit Struktur, dass man dann halt am Ende einfach schneller wird, dass man den Hyrox einfach in einer schnelleren Zeit finishen kann. Und das Problem ist, wenn du keine Struktur hast, trainierst du halt mal viel, mal wenig, mal gar nicht und dann hast du halt eben keinen Progress, den wir erreichen wollen, um halt eben über einen längeren Zeitraum in einer klassischen Vorbereitung, Tag X, keine Ahnung, in ein paar Wochen ist dann der erste Hyrox, in 10 Wochen, in 12 Wochen, da wollen wir ja zum Punkt hin fit sein und da muss halt eben Entwicklung stattfinden. Wenn du halt jede Woche 10 Wochen lang gleich trainierst, ohne Progress, ohne Entwicklung, dann trittst du halt eben so ein bisschen auf der Stelle. Fehler Nummer 3, auch mega spannend. Fehler Nummer 3, geht es um das Thema Krafttraining beim Hyrox. Weil es herrscht so ein riesiger Denkfehler. Viele sagen, oh, der Schlitten ist im Hyrox wahnsinnig schwer. Ich brauche auf jeden Fall mehr Kraft. Ja, das heißt, wenn ich stärker werde, dann wird der Schlitten leichter. Und was total spannend ist, ich gebe ja auch schon mal so Hyrox-Kurse oder Introduction und erzähle so ein bisschen was zu Hyrox. Und ganz oft, wenn jemand noch nie Berührungspunkte mit so einem Hyrox hatte oder aus dem Kraftsport kommt und sehr viel Kraft hat, der hat die Kraft, den Schlitten höchstwahrscheinlich gut zu schieben, wahrscheinlich besser als jemand, der noch keine Kraft gemacht hat und dann auch das erste Mal den Schlitten schiebt. Aber wenn man mal sieht, wenn jemand das noch nie gemacht hat und ich dann sage, wenn jemand aus dem Kraftsport kommt, schieb mal den Schlitten bitte, dann sieht man, mit welcher Power, mit welcher gewaltigen Kraft er versucht, den Schlitten zu schieben und sich dann trotzdem dabei einen abquält. Nimmst du dagegen einen erfahrenen Läufer oder einen erfahrenen Hyroxer, den du daneben stellst, der jetzt schon ein paar Rennen in den Beinen hatte, lässt den daneben stellen, der hat vielleicht überhaupt nicht dieselbe Kraft wie derjenige aus dem Kraftsport, sondern viel, viel weniger Kraft. Aber er hat diesen Schlitten schon öfters geschoben, er hat eine ganz andere Technik und dann sieht man die beiden nebeneinander und dann sieht man denjenigen mit der Kraft, der es noch nie gemacht hat, der schiebt sich da einen ab, der hat die Kraft, das Ding zu bewegen. Aber derjenige, der es schon öfters gemacht hat, hat einfach eine andere Technik. Der geht viel lockerer und sauberer an diesen Schlitten heran und weiß, wie er diesen Schlitten bewegen muss. Und das hat erstmal überhaupt nichts mit reinem Krafttraining zu tun. Natürlich ist irgendwo Krafttraining auch wichtig. Aber ich habe schon ganz viele Athleten gesehen, die, keine Ahnung, dreimal in der Woche klassisches Krafttraining machen, weil sie sagen, hey, ich muss jetzt viele Kniebeugen machen, ich muss jetzt Umsätzen machen, ich muss jetzt schweres Kreuzheben machen, um einfach maximale Power zu haben. Aber nein, leg das bitte nicht zu sehr auf die Goldwaage. Wir brauchen Kraft und das ist wichtig, dass man auch eine Kraftsession mal einbaut, dass man auch die Grundübungen drin hat, wie Bankdrücken oder schwere Kniebeuge oder auch Ausfallschritte, eine typische Übung aus dem Hyrox, ne, mit mehr Gewicht. Und dass wir vielleicht auch ein Maximalkrafttraining machen, gar nicht so viel Hypertrophie, aber dass wir einfach lernen, den Körper mit wenig Wiederholung auch mal ein bisschen mit mehr Gewicht einfach eben zu reizen, zu formen. Und dann ist es nachher einfach eine Kombination aus Kraft und Technik, wie adaptiv kann ich das den Schlitten, meine Kraft auf den Schlitten projizieren. Und es gibt ganz schlanke Athleten, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, komplett unterschiedliche, die typischen, ich sag mal, Ektomorphen, die wirklich sehr groß, sehr schlank sind, gar nicht so viel Masse haben und dann eben so die Mesomorphen, die eben so ein bisschen kleiner sind, aber richtig dicke Arme haben, richtig dicke Beine haben und die schieben den Schlitten alle irgendwie ähnlich schnell, ja, wenn wir in der Elite unterwegs sind. Und die haben alle irgendwo Kraft, aber bitte denkt nicht, dass wenn ihr jetzt 3 Monate lang, 3-mal in der Woche viele Kraftsession gemacht habt, dass ihr dann nachher den Schlitten schneller schieben werdet, ne, dann kommt ihr an den Wettkampf und schiebt den Schlitten vielleicht genauso schnell, weil der Teppich vielleicht wieder ein anderer ist. Deswegen sage ich immer, es ist ein großer Fehler, nur oder sehr, sehr viele reine Kraft-Session-Einheiten zu machen. Dadurch wird der Schlitten nicht leichter, sondern ihr müsst halt eben adaptiv arbeiten. Und adaptiv bedeutet, die Kraft, die ihr habt, die muss gut am Schlitten umgesetzt werden. Und das ist einfach ganz, ganz viel Technik, ganz, ganz viel ausprobieren, ganz, ganz viel unter Ermüdung, also unter Compromised trainieren. Damit werdet ihr nachher den Schlitten schneller schieben als reines Krafttraining. Was in dem Fall tatsächlich besser hilft, sind zum Beispiel Schlittenintervalle. Mit weniger Gewicht den Schlitten schieben, kurze Pause, Schlitten schieben, ne, dass der Puls eben ein bisschen nach oben geht, wieder abfällt. Ne, wir bauen Laktat auf, Laktat baut sich wieder ab. Dann auch mal verschiedene Arten zu drücken üben. Ne, mal mit langem Arm, mal mit kurzem Arm, mal die Schubkarre. Meine Erfahrung ist, dass die Schubkarre für mich am einfachsten ist und am besten ist, aber einfach mal den Schlitten auch mal ein bisschen anders schieben, ne, um einfach ein Gefühl dazu zu bekommen, wie, welchen Winkel oder welchen Armeinsatz kann ich eigentlich nutzen oder aus dem auf den Hüftschwerpunkt, wo ist der tief, ist der oben, habe ich einen langen Schritt, einen kurzen Schritt, habe ich kleine Schritte, habe ich große Schritte. Das sind so Dinge, die man trainieren kann. Dann natürlich auch die Kraftausdauer in den Beinen. Das heißt, gar nicht auch vielleicht mal auf das reine Krafttraining gehen, sondern zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal gefühlt 100 Air Squats, ja, also eine Kraftausdauer, Kniebeuge, und nach diesen 100 Air Squats mit müden Beinen fange ich an, den Schlitten zu schieben. Auch das könnte eher sinnvoll sein, als halt eben diese drei, in Anführungszeichen, reine Kraft-Session, ohne halt eben wirklich spezifisch drauf zu gucken, was ist die Anforderung in meinem Rennen beim Hyrox. Fehler Nummer 4. Zu viel hartes Lauftraining. Zu wenig lockeres Lauftraining. Das ist auch so der Klassiker, was man immer sieht. Ja, also man sieht bei vielen Hyrox-Athleten, die machen immer Intervalle. Die rennen immer ihre Race-Pace. Die rennen immer zu schnell und haben wirklich sehr, sehr wenig ganz, ganz langsames Zeug. Das Problem dabei ist einfach, dass deine aerobe Basis letztendlich auch irgendwie entscheidend ist. Ja, je besser dein Fundament ist, deine aerobe Basis, desto größer oder desto mehr Leistung hast du letztendlich auch im Schwellenbereich, beziehungsweise schafft dein Körper es halt eben auch mit Fetten und einer anderen Energiebereitstellung dein Leistungsniveau besser abrufen zu wollen. Was meine ich damit? Wenn du also kein gutes Fundament hast, wenn du also immer ballerst und ballerst und ballerst, du sehr viel Laktat bildest und du relativ schnell an diese Grenze kommst, wo dein Körper überwiegend Laktat bildet. Und dann kommst du an die erste Station und dein Laktatlevel ist schon relativ weit oben. Und dann kommt die Kraftstation und das Laktat geht nicht runter. Und dann kommt der nächste Lauf und du kommst einfach nicht von diesem Laktat runter. Also von der, ich sag mal, von der Energiebereitstellung über die Kohlenhydrate. Deswegen ist es total wichtig, dass du dir ein starkes Fundament aufbaust, dass du sehr, sehr viel Grundlage machst, damit du darüber eben auch deine Schwellen und deine Zonen, deine Threshold-Pace eben verbessern kannst. Wenn du aber ein kleines Fundament unten hast, dann wird es natürlich auch schwerer, im oberen Bereich besser zu werden. Ja, das geht immer nur bis zu einem gewissen Grad gut. Ist im Prinzip dasselbe, wenn du nur noch deinen Oberkörper trainierst, dann wird er bis zu einem gewissen Grad, baust du da Muskulatur auf. Und wenn du die Beine nie trainierst, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dass das Verhältnis nicht mehr passt und der Körper dann halt eben auch nicht mehr im Oberkörper weiter wächst. Aber wenn du dann unten die Beine mal mittrainierst, wenn du im Gesamten stärker wirst, wenn du mehr Muskulatur aufbaust, dann ist plötzlich auch wieder Potenzial, da auch im Oberkörper wieder mehr zu machen. Und im Prinzip kann man sich das auch so vorstellen, dass wenn du die Zone, die Grundlagenzone deutlich weiter ausbaust, ja, also wenn dein Fundament unten größer ist, kannst du da natürlich deutlich mehr drauf stapeln. Stell dir vor, du willst so ein Kartenhaus bauen oder so mit so Bierdeckeln, so ein Kartenhaus. Du stellst unten 3 Reihen auf. Und auf diese 3 Reihen passen oben drüber noch 2 und dann ganz oben 1. Wenn du aber unten in die Breite gehst, wenn du unten 5 baust, dann kannst du darauf 4 stellen, dann kannst du darauf 3 stellen, dann kannst du darauf 2 stellen und dann 1. Ja? Der Turm wird viel höher. Und so musst du dir das auch vorstellen. Je breiter, je besser deine Grundlage ist, desto besser kannst du da oben den Rest drauf aufbauen. Und ja, diese Einheiten sind sehr langsam, die sind sehr einfach und machen nicht so viel Spaß. aber sind in der Regel wirklich ganz, ganz wichtige Einheiten. Und deswegen baller nicht nur Intervalle, schieß dich nicht nur ab, sondern kümmere dich definitiv auch um dein Fundament. Damit wären wir auch bei Fehler Nummer 5. Und da kommt es zu diesem Compromised Running. Also Compromised Running heißt ja im Prinzip, dass wir eine Vorermüdung in unserer Muskulatur haben und dann ins spezifische Laufen gehen. Und das ist ja klassisch beim HYROX. Ja, wir haben eine Kraftübung oder eine Cardioübung und gehen dann wieder in die Laufdisziplin. So. Und das muss man natürlich irgendwo trainieren, damit der Körper halt eben lernt, unter einer funktionellen Übung in eine laufspezifische Session reinzugehen. Und das muss man ihm natürlich beibringen. Wenn man das halt nie macht, dann kann der Körper das auch nicht lernen. Und wir müssen ihm halt eben beibringen oder die Intensität auch so beibringen, dass wir Laktat aufbauen in so einer Kraftsession und versuchen dann über das Laufen auch mit dem Laktat gut umgehen zu können. Und viele machen Compromised Running aber so, dass sie immer am Limit sind. Das heißt, die ballern sich dann weg, keine Ahnung, die schieben dann den Schlitten 50 Meter und haben den Puls auf 180 und laufen dann direkt los wie die Berserker und haben dann weiterhin hohen Puls. Was trainiert man damit? Natürlich trainiert man den funktionellen Part in die Laufbewegung zu adaptieren, umzusetzen. Aber wenn du halt nur im roten Bereich unterwegs bist, wirst du auch nachher im roten Bereich unterwegs sein und damit wirst du deine Leistung nicht aufrechterhalten können. Das heißt, wir müssen es schaffen, unterschiedliche Compromised Running Sessions einzubauen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Laktatanstieg, aber wir müssen natürlich dann nachher ein Tempo auch wählen, wo wir vielleicht sagen können, dass wir ein bisschen unterhalb oder an unserer Schwelle laufen. Weil je besser die Athleten sind, wenn ihr euch mal die Elite vorne anguckt, die sind extrem gut da drin, mit Laktat gut umgehen zu können und die können sehr, sehr gut an ihrer Schwelle oder um ihre Schwelle herumlaufen. Das heißt, die haben eine intensive Kraftbelastung, da geht es vielleicht in den roten Bereich rein und dann laufen sie aber ein Tempo und können das auch gut umsetzen und der Körper kann eben mit, ich sage mal in Anführungszeichen, mit sehr viel Laktat gut umgehen, aber sie schaffen es immer wieder, das Laktatlevel zwischendrin auch kurz zu senken. Und die meisten Athleten, die sind natürlich sehr schnell, weil sie halt eben eine extreme Schwelle ausgebaut haben. Das bedeutet, auch so ein HYROX-Rennen, wenn du ganz am Anfang bist und du vielleicht deine Schwellengeschwindigkeit von deinem 10-Kilometer-Lauf kennst, dann solltest du definitiv im Rennen langsamer als deine Schwellengeschwindigkeit sein. Warum? Weil wenn du an der Schwelle läufst, ist es ja der Punkt, wo Laktatauf- und Abbau gleichgestellt ist. Und wenn wir ein bisschen drüber sind, bauen wir mehr Laktat auf und schaffen es dann vielleicht nur noch eine gewisse Zeit, dieses Tempo, diese Leistung aufrechtzuerhalten, bis wir im Prinzip einbrechen. Und wenn wir aber am Anfang stehen und das noch nie gemacht haben und dann an der Schwelle laufen und direkt in den roten Bereich kommen, dann sind wir schon an der ersten Station direkt am Limit und können nicht mehr runter. Deswegen solltest du dir immer Platz lassen, dass du langsamer als deine Schwelle bist, gerade als Anfänger, ich sag mal 10 bis 15 Sekunden langsamer als dein Schwellentempo, dass du halt eben einen kleinen Puffer hast. Weil wenn du an die Station kommst, wirst du auf jeden Fall deinen Puls hochschießen und danach muss dein Körper ja irgendwie leistungsfähig sein. Und je weiter wir uns in der Spitze bewegen nach oben, wird der Schwellenwert immer kleiner. Das heißt, es gibt Athleten, die können einfach ihr 10 Kilometer Renntempo, können die auch mit in jede Runde nehmen, weil sie können mit diesem Schwellenwert sind die so gut ökonomisiert an dieser Stelle, dass sie das Tempo immer rennen können, aber trotzdem durch diesen funktionellen Part, weil sie es immer trainiert haben, nicht in den zu roten Bereich abrutschen und damit ihre Laufleistung letztendlich immer noch halten können. Ja? Und das ist halt eben spannend zu sehen. Je besser, je erfolgreicher, je schneller die Athleten sind, desto schmaler sind sie an ihrer Schwelle und können da das Tempo aufrechterhalten. Ne? Deswegen Compromised Running sollte nicht immer am Limit sein, sondern Compromised Running kann auch über ein langsames Tempo trainiert werden. Und das machen auch viele nicht korrekt, sondern die sagen einfach, oh, ich muss Compromised Running machen, ich laufe jetzt einfach mal Rennpace, ich laufe jetzt mal Schwellenpace, meine Schwellenpace liegt vielleicht bei 5 Minuten und das laufe ich jetzt, mache dann meine Übung und laufe dann wieder 5 Minuten und sind aber komplett immer am Limit, ja. Wenn die Schwellenpace bei 5 ist und du bist Anfänger, dann solltest du das Training bei 5 Minuten 10 oder 5 Minuten 12 machen, dass du deutlich langsamer bist, um halt eben den Körper darauf gut vorzubereiten. Punkt Nummer 6, Supplements. Auch ein großer und spannender Punkt. Ja, wenn man jetzt mal sieht, alle Haupt- oder alle großen Athleten sind gesponsert. Ich selber nehme ja auch viel Nahrungsergänzung, weil es auch irgendwo Sinn macht, zu meiner normalen Nahrungsaufnahme eben Nahrungsergänzung zu nehmen. So, das sagt der Name ja schon. Sorry, Frosch im Hals. Es ist eine Ergänzung. Aber wie viel brauchst du? Ne? Wie voll ist dein Schrank? Und wenn wir mal wirklich auf die Realität zurückschauen, was so am Ende des Tages wirklich, wirklich Sinn macht, dann sind das wirklich die Basics. Ne? Also das ist auf jeden Fall Kreatin. Kreatin ist ein sehr gutes Supplement, hat auch wahnsinnig viele Studien. Das ist super. Koffein auch, ne? Vor dem Rennen Koffein macht auch etwas. Dann brauchen wir Kohlenhydrate, wir brauchen Elektrolyte, wir brauchen Protein und wir brauchen auch irgendwie gewisse Salze. Und der größte Performance-Boost ist eigentlich, dass du ein gutes Training machst, dass du guten Schlaf hast, ja, weil nur in der Ruhe wirst du besser. Das heißt, du brauchst unglaublich gute Recovery. Viele vergessen das einfach, schlafen schlecht, erholen sich, machen viel zu viele harte Sessions und du solltest dich auf jeden Fall immer um eine Trainingssession herum gut fuelen. Das heißt, auch nach dem Training den Körper wieder die nötige Energie geben, die er braucht und wirklich auf die Basics beschränken. Ja, ich würde jetzt nicht anfangen, dann irgendwelchen noch ein Pilz da, noch eine einzelne Aminosäure da, dann aber auch vielleicht noch Melatonin-Spray nehmen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo ich sage, okay, alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, aber ich würde lieber an anderen Stellschrauben drehen. Wenn die gut sitzen, dann kommt der Rest dazu. Solltet ihr also vielleicht Fragen zu Supplements haben oder wenn ihr sagt, hey, ich habe hier irgendwie schon meinen Schrank voll stehen und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier alles so nehme, hat man mir mal empfohlen. Kommt da gerne auf mich zu, schreibt mir einen Kommentar hier bei Spotify oder geht einfach mal über die Webseite High Running und schreibt mir doch da einfach mal. Und falls ihr sagt, es sind vielleicht ein paar interessante Punkte jetzt dabei gewesen, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen auf mein Training achten oder ihr sucht einen guten Trainingsplan. Auch das findet ihr auf meiner Seite oder ihr lasst euch einen Trainingsplan erstellen. Auch das besteht die Möglichkeit. Oder ihr kommt ins Coaching. Auch das ist natürlich möglich. Alle Infos findet ihr auf meiner Seite. Ich werde es auch hier unten nochmal quasi reinpacken. Fehler Nummer 7. Habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Es sind einfach zu viele Trainingseinheiten. Ja, zu viele Einheiten, zu wenig Qualität. Viele denken, also wenn ich jeden Tag trainiere, werde ich besser. Das ist einfach falsch. HYROX reagiert extrem gut auf, ich sag mal, 4 richtig gute Einheiten pro Woche oder 3 richtig gute Einheiten pro Woche. Ne? Also ein Intervalllauf, Kraft plus Schlitten, ein HYROX-Workout und dann vielleicht noch irgendwas Spezifisches. Ja? Das bringt auf jeden Fall langfristig mehr als irgendwie, wie am Anfang schon gesagt, so 6 mittelmäßige Einheiten. Ne? Immer müde, immer richtig schnell, du schießt dich also immer ab, du gibst halt immer irgendwie Gas. Das ist halt eben, viele sehe ich einfach, die unglaublich viel trainieren und dann nach 4-5 Monaten auch an den Punkt kommen, verletzt. Ne? Der eine hat einen Ermüdungsbruch, der andere hat Achillessehne, der andere hat einen Fuß kaputt, der andere hat das Knie kaputt. Und warum passiert das? Weil, ich sag mal, das Herz-Kreislauf-System passt sich immer schneller an, aber der Bewegungsapparat braucht halt eben immer mehr Anpassung. Und das geht immer gut, immer gut, immer gut, immer gut, aber irgendwann waren halt diese ganzen vielen Einheiten, die ganzen Umfänge, die vielen Kilometer, die harten Einheiten, waren irgendwann zu viel. Und viele schaffen es halt nicht vorher schon den Cut zu machen, sondern wann machen die Leute den Cut? Meistens, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn auf einmal irgendwas zwickt und weh tut, man sagt, das tut aber weh, dann macht man irgendwie, versucht man es noch eine Session und danach merkt man, das war jetzt zu viel und dann fällt man länger aus, ja. Qualität schlägt eben Quantität. Fehler Nummer 8, du machst alles für dich alleine. Alleine trainieren ist gut, aber alles alleine planen, alles alleine analysieren, alleine das Pacing lernen, das wird auf Dauer schwer. Und deswegen gibt es einfach Coaches. Ja, es gibt viele Coaches da draußen. Viele gehen zu denen, die in Anführungszeichen einen bekannten Namen haben oder die vielleicht sehr gute eigene Ergebnisse bringen. Aber man muss immer dazu sagen, am Ende des Tages ist nicht der beste Athlet der beste Coach. Am Ende des Tages ist aber auch nicht derjenige, der keine beste Leistung hat, ist in Anführungszeichen aber dann auch nicht gleich ein schlechter Coach. Ja, das ist total wichtig. Nur weil jemand gut ist in seiner Sportart oder in dem, was er tut, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass er das auch gut didaktisch oder auf andere Athleten projizieren kann. Viele gute Athleten haben ihr Trainingsprogramm, was funktioniert bei ihnen, was sie vielleicht so gut gemacht haben. Aber ich sage euch auch, das Trainingsprogramm, was du hast, was bei dir funktioniert, wird bei deinem besten Kumpel nicht funktionieren. Oder das Training von deinem besten Kumpel, der wird besser und besser und besser und du denkst dir, boah, krass, Alter, das, was der macht, der wird immer besser, der ist jetzt besser als ich, ich mache das jetzt auch. Und du fängst an, auch so zu trainieren und du merkst, hä? Die Leistung wird sogar noch schlechter bei mir. Was ist das denn? Jeder ist individuell und am Ende des Tages entscheidet es darüber, wie gut ist der Coach, einmal auf der, ich sag mal, auf der Coachy-Ebene. Das heißt, welche Coaching-Skills hat er eigentlich drauf? Neben dem reinen Trainer-Skill. Weil Trainingspläne schreiben ist das eine, Übungen geben ist auch das eine, aber jemand kann dir eine Kniebeuge geben, die Kniebeuge machst du, oder jemand kann dich mit Worten so abholen, dass du die Kniebeuge deutlich besser schaffst, dass du deine Technik besser machst oder dass du Tipps und Tricks mit an die Hand bekommst, die dir dabei helfen, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass du Dinge einfach verstehst und sagst, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es vorher immer probiert, aber durch den Tipp und das, was du gesagt hast, ist es halt eben dann nachher so erfolgreich. Also entscheide dich nicht für den, wo alle hinlaufen, sondern entscheide dich immer den Coach, wo du ein Erstgespräch hattest, wo du ein gutes Bauchgefühl hast. Ja, das ist immer ganz wichtig und das sage ich auch immer wieder. Ich coache auch niemanden, mit dem ich vorher nicht gesprochen habe. Das heißt, bei mir gibt es auch immer ein Erstgespräch. Wir sprechen, beide Seiten müssen ein gutes Bauchgefühl haben. Nur dann macht eine Zusammenarbeit Sinn. Und dann schaut man auch, wie ist die Entwicklung, wie ist der Prozess, was klappt gut, was klappt noch nicht so gut. Und dann fängt man an, ja, über einen bestimmten Zeitraum wirklich miteinander zu arbeiten. Und das macht ein echtes Coach- und Coachy-Verhältnis halt eben aus. Und nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt dahin, da sind alle. Und das sind die bekanntesten am Markt oder die machen die beste Werbung. Ne? Am Ende verkauft halt eben, ja, Emotion kauft eher als, dass man sagt, okay, ich lasse meine Emotion mal raus und gehe dahin, wo vielleicht mehr Expertise ist, aber vielleicht hat der Athlet nicht ganz so viel. Oder der Trainer ist vielleicht nicht in der Elite oder sonst irgendwas, ja. Fehler Nummer 9, vorletzter Fehler schon. Du hast keine echte Analyse deiner eigenen Schwächen. Also deswegen hat man ja auch einen Coach, weil der Coach gibt oft ja dann auch vielleicht die Workouts, die man selber vielleicht nicht machen würde. Ja, weil sie vielleicht irgendwie anstrengender sind, weil sie vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber der Coach macht halt eben die Dinge, um dich halt besser zu machen, nicht um dich zu ärgern. Manchmal macht der Coach auch die Dinge, um dich zu ärgern, aber das ist ein anderes Thema. Aber die meisten trainieren einfach das, was sie mögen. Gute Läufer laufen viel. Ja, starke Athleten machen viel Kraft. Die Burpee-Hasser machen keine Burpees. Die Wallball-Hasser schieben Wallballs am liebsten auf. Ja, trainiere das, was dich im Rennen einfach viel Zeit kostet. Wenn du im Rennen an den Burpees Zeit verlierst, wenn du bei den Lunges Zeit verlierst, wenn du bei den Wallballs Zeit verlierst, dann musst du das einfach härter trainieren. Weil das andere kannst du vielleicht schon gut. Ja? Und deswegen skippe nicht deine Schwächen. Fehler Nummer 9. Und letzter Punkt, eigentlich habe ich den schon erzählt, ne? Aber dass jedes Training, ja, jedes Training ist hart, aber eben nicht spezifisch. Und das ist, habe ich ja eben schon mal gesagt, ne, eigentlich so der größte Fehler, ne. Du musst dich auf jeden Fall immer fragen, was habe ich heute in meinem Training verbessert? Und wenn du das klar beantworten kannst, hast du deine Pace verbessert? Hast du deine Effizienz verbessert? Hast du deine Technik verbessert? Hast du deine Übergänge verbessert? Deine Griffkraft, deine Atmung, dein Pacing, deine Wallball-Sets? Dann hast du für dich eine logische Schlussfolgerung und damit konntest du etwas erreichen oder besser werden. Ja, deswegen kontrolliere tatsächlich, ich sag mal, ja, einfach dein Training. Und das sind die 10 Punkte. Nochmal kurz zusammengefasst. Punkt Nummer 1, einfach nur random Workouts. Du machst immer bei einem Kurs mit. Du schießt dich ab. Punkt Nummer 2, es gibt keine Struktur. Du hast keinen Wochenplan. Mal machst du viel, mal machst du wenig, mal lässt es ausfallen. Punkt Nummer 3, viele machen einfach zu viele Kraftsessions, weil sie sonst Angst haben oder weil sie der Meinung sind, mit mehr Kraft kann ich den Schlitten besser schieben. Auch das, ja, stimmt so nicht. Punkt Nummer 4, einfach zu viel schnelles Laufen. Ja, du brauchst viel Grundlagen. Dann das Thema Compromised Running, Fehler Nummer 5. Compromised Running ist nicht immer am Limit laufen, sondern wirklich gezielt Laktat auf- und Abbau trainieren. Ne? Manchmal langsamer laufen als schneller. Als Anfänger ein bisschen langsamer auf jeden Fall als Schwelle rennen. Dann Punkt Nummer 6, Supplements. Hau dir nicht alle Supplements rein, nur weil sie alle nehmen, sondern weniger ist oft mehr. Konzentriere dich da lieber auf die Recovery, auf deine Erholung und nimm die wichtigsten Supplements, die wirklich, wirklich einen großen Mehrwert haben. Punkt Nummer 7, einfach zu viele Einheiten. Jeden Tag trainieren, lieber weniger und dafür qualitativ hochwertig. Punkt Nummer 8, einfach ohne Coach trainieren. Ja, such dir einen Coach, jeder gute Athlet hat einen Coach und damit wirst du einfach besser, du kannst viel mehr rausholen. Punkt Nummer 9, du musst deine Schwächen trainieren. Die nicht skippen, wenn du deine Schwächen verbesserst, holst du wahnsinnig viel raus. Und am Ende einfach nur hart trainieren ohne Ziel. Und das sind die 10 Punkte, die ich dir gerne heute mit auf den Weg geben wollte. Und da kannst du gerne mal drüber nachdenken, reflektieren. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir hier eine kleine Bewertung gibt bei Spotify. Vielleicht so ein paar Sterne verteilen. Im Idealfall 5. Mehr gibt es nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich will euch da jetzt nicht zu nötigen, mir viele Sterne zu geben. Aber wenn euch das gefallen hat, wenn ihr sagt, okay, cool, hier wird ein bisschen was über HYROX erzählt. Ihr habt vielleicht auch Fragen oder Themen, dann droppt die gerne mal in die Kommentare. Da kann ich vielleicht das ein oder andere Thema mal aufgreifen. Und ja, ich würde sagen, damit bin ich am Ende angekommen der 2. Folge im High Running Podcast. Und ich sage, ja, bis nächste Woche, da hören wir uns wieder. Also, macht's gut, euer Coach Alex.